Wir haben sicherlich über die letzten 10 Jahre 10-20% Bargeldnutzungsvolumen verloren. Also als ich angefangen habe, lagen wir irgendwie so bei 55-60% aller Transaktionen, die im Handel bezahlt wurden, volumenbasiert waren Cash. Wir sind heute so bei 40%, also signifikant weniger.
Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
Moin und willkommen bei Bank und Zukunft mit mir, Bettina Rose. Und heute spreche ich mit dem Gründer und Geschäftsführer von barzahlen.de, jetzt via Fintech, Achim Bönsch. Er ist der Grund dafür, warum wir an einigen Orten Knöllchen an der Supermarktkasse bezahlen können oder dort auch Bargeld mitnehmen können. Und das in einer Zeit, wo Bargeld doch eigentlich an Attraktivität verliert. Trotzdem expandiert dieses Geschäftsmodell. Das ist mega spannend. Da müssen wir doch unbedingt rein. Ich wünsche viel Spaß dabei.
Bank und Zukunft.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Achim Bönsch.
Hallo Bettina, schön, dass ich da sein darf.
Achim, ich freue mich auch sehr und ich glaube, nicht jedem ist dein Unternehmen so vertraut und deswegen würde ich als Hamburgerin gerne mal mit der Frage an dich starten, wie würdest du jemandem auf der Reeperbahn erklären, was ihr macht?
Gute Frage. In der Tat sind wir bei Endverbrauchern eher im Hintergrund tätig. Dementsprechend würde ich auf der Reeperbahn wahrscheinlich sagen, wenn du irgendwie an Geld kommen musst oder irgendwie Geld einzahlen willst, haben wir quasi hier um die Ecke ein Penny oder ein Rewe oder ein DM oder ein Rossmann. Da kannst du einfach mit einem Barcode hingehen. Entweder kannst du Geld abheben oder Geld einzahlen. Das kriegst du dann in Echtzeit auf dein Konto verbucht und kannst dementsprechend dann auf die Reeperbahn gehen, was erleben. Oder solltest du Einnahmen über die Reeperbahn generiert haben, auch gerne einzahlen auf dein Konto.
Wie ist die Idee dazu entstanden? Erzähl mal.
Die Idee ist schon vor vielen Jahren entstanden. Also die Firma wurde 2011 gegründet. Es ging damals eigentlich primär um die Frage, wir hatten sehr, sehr viel Bargeldnutzung immer noch in Deutschland und in Europa. Und die Frage war, wie sollen diese Endverbraucher eigentlich in Zukunft im Internet zahlen? Es gab auch viele, die wollten keine Kreditkarte oder hatten Angst, wenn sie eine hatten, sie im Internet preiszugeben. Und dementsprechend hatten wir damals die Idee, dass Endverbraucher eben vor Ort in einem Supermarkt ihre Online-Bestellung bezahlen können. Und dann, sobald bezahlt wurde, gab es ein Signal und die Ware wurde verschickt. Das war die Ursprungsidee.
Mhm. Dann sag mal, wie der Stand heute ist. Wie ist denn eure Abdeckung so in Online-Shops? Also an wie vielen Stellen ist es erlaubt, dass ihr genutzt werden könnt? Wie sind eure Partner? Wie groß habt ihr den Markt inzwischen durchdrungen?
Also es gibt insgesamt 600 Unternehmen, die quasi die Lösung anbieten, wo man eben an die Barcodes rankommen kann. Das sind aber nicht exklusiv nur Online-Shops, sondern eben auch viele andere Unternehmen, Energieversorger, Banken, Behörden und so weiter. Aber insgesamt sind 600 Firmen, die quasi die Barcodes ausgeben.
Mhm. Und was wird jetzt häufiger genutzt? Einzahlung oder Auszahlung?
Das hängt wirklich am Segment, muss man mal per se sagen. Also im Online-Handel ist es natürlich so, dass man wesentlich mehr Einzahlung hat als Auszahlung, weil der Auszahlungscase ist ja die Retoure. Und gerade bei unserer Lösung gibt es extrem wenig Retouren. Also wir reden über Retourenquoten von weniger als 1%. Also die Leute, die es wirklich nutzen, die behalten dann im Normalfall wirklich die Ware. Im Bereich Bill-Payment, also alles, was Rechnungszahlungen angeht, Mahnungszahlungen, sind es auch primär Einzahlungen. Da gibt es aber auch zunehmend mehr Nachfrage nach Auszahlungen. Da ist der Use Case dann meistens der Scheckersatz, also anstatt des Schecks, der teilweise noch versendet wird, wird eben ein Barcode genutzt. Und dann gibt es im Banking-Bereich. Im Banking-Bereich gibt es ja das Thema Bargeld einzahlen auf mein Konto und Bargeld abheben vom Konto. Da hängt so ein bisschen an den Banken. Wenn die Banken selber keine eigene Filialinfrastruktur haben, dann dominieren in der Tat sogar noch die Einzahlungen zum Start. Wenn die Banken eigene Infrastruktur haben, also eigene Filialen, dann dominieren im Normalfall die Auszahlung.
Mhm. Kannst du sagen, wer euer größter Partner ist? Mit wem am meisten? Bei wem am meisten Bargeld fließt im wahrsten Sinne?
Also muss man differenzieren zwischen denen, die Barcodes ausgeben, also die Issuer, und denen, die Barcodes quasi verarbeiten, also die Supermärkte. Mhm. Und der größte Handelspartner, den wir haben, rein von der Filialanzahl, ist die Rewe Group, weil darunter fallen ja alle Rewe-Märkte, alle Penny-Märkte, alle Thom-Baumärkte. Und mit denen kooperieren wir ja nicht nur in Deutschland, sondern da ist auch das gesamte Filialnetzwerk in Österreich live mit Billa, Merkur und so weiter, als auch eben in Italien. Penny hat auch einen Ableger mit Penny Italia in Italien.
Jetzt hast du gerade schon angefangen mit dem Ausland. Das war auch die Triebfeder. Ihr seid ja als Barzahlen gestartet, dass ihr jetzt via Fintech heißt, oder?
Genau, also man muss kurz differenzieren. Aus Barzahlen ist via Cash geworden. Weil das Problem war, als wir launchen wollten in Italien, hat das nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht mit Barzahlen. Dementsprechend haben wir uns einen neuen europäischen Namen gesucht, sind auf Via Cash gestoßen. Warum Via Cash? Via ist ja so ein bisschen der Weg. Zudem beschreibt es eben, Barzahlen war immer sehr lastig auf, ich kann da eben etwas bezahlen oder einzahlen. Und mit Via Cash wollte man eigentlich erklären, es geht sowohl der Einzahlcase eben als auch der Auszahlcase. Das ist quasi das Kernprodukt, was wir heute verbreiten. Und dieses Logo findet man bei jedem Supermarkt und in jeder Banken-App. Und die Via Fintech wiederum ist die GmbH, die quasi das Produkt Via Cash vertreibt. Aber die Via Fintech vertreibt auch weitere Produkte. Also wir haben auch Geschenkgutscheinkarten im Angebot. Also alles, was so Spotify, Netflix, Amazon, Google und so weiter angeht, was man ab und zu im Supermarkt kennt, wird über uns prozessiert. Wir haben auch eine Kooperation mit Alipay. Das heißt, alles, was dieses Bezahlen mit diesem QR-Code angeht im Supermarkt, das läuft eben über uns. Und dann gibt es noch viele weitere Services. Und damit man das nicht durcheinander wirft, haben wir eben gesagt, okay, das Produkt an sich, Cash-in, Cash-out, heißt Via Cash. Und alle weiteren Services, die wir im Hintergrund erbringen, wo nie jemand rausfinden wird, dass das über unsere Schnittstellen in die Kasse läuft, die laufen alle unter Via Fintech, weil da geht es nicht immer nur um Bargeld-Services.
Und jetzt hast du viele spannende Namen schon genannt. Ihr seid, meines Wissens Stand heute, in 6 Märkten, also Dach, Italien, Spanien, Griechenland aktiv. Aber ihr wollt noch weiter expandieren. Also ich habe gesehen, ihr habt zum Beispiel gerade den General Manager für die Türkei und Amerika ausgeschrieben. Was macht jetzt diese Märkte gerade für euch interessant?
Ja, also im Schritt 1 wollen wir uns erstmal auf Europa fokussieren. Die 6 genannten Märkte sind, wie gesagt, schon live. Das heißt, da kann man schon Ein- und Auszahlungen tätigen. Wir schauen uns weiterhin weitere europäische Märkte an, wie Frankreich, Polen und UK. Das hat jetzt erstmal Priorität 1. Auf Prio 2 ist in der Tat die Frage, kann man dieses Geschäftsmodell nicht auch außerhalb Europas ausrollen? Tendenziell funktioniert das immer in allen Märkten, in denen es eben noch Bargeld gibt, wo die Bargeldinfrastruktur zurückgefahren wird, weil Banken Geldautomaten und Filialen abbauen und wir die letztendlich über den Handel ersetzen und somit variable Kosten aus einem Fixkostenblock heute machen. Und das funktioniert eigentlich immer dann, wenn es eben so eine Lösung noch nicht im Markt gibt. Und dann ist die Frage, wie stark ist die Mobile-App-Verbreitung, weil das für uns sehr, sehr entscheidend ist. Also wie viele Leute haben denn heute die App ihrer Bank, also nicht Online-Banking, sondern wirklich die App ihrer Bank. Und das ist natürlich bei Challenger-Banken immer 100%, bei Retail- und Digitalbanken immer unterschiedliche Prozentsätze. Was da eben spannend war, wenn man jetzt eben Türkei und USA sich anschaut, dass man sowohl in der Türkei als auch in der USA halt schon sehr, sehr viele von diesen reinen Digitalbanken hat. Und dementsprechend sieht es von außen zumindest so aus, als könnte da das Modell funktionieren. Und unser Ziel ist es jetzt erstmal quasi, sich anzuschauen im Detail, könnte das wirklich klappen regulatorisch? Was sagen die Supermärkte? Was sagen die Banken vor Ort? Und sollten wir dann eben zum Schluss kommen, okay, das Geschäftsmodell würde auch in so einem Markt funktionieren, dann würden wir dahin expandieren. Aber es ist jetzt erstmal eine Research-Phase.
Das heißt auch umgekehrt, ich glaube, ich hatte gerade eine aktuelle Studie auf dem Tisch, dass nur in Mexiko noch mehr Bargeld bezahlt wird als in Deutschland. Aber wenn da dann eben die App-Verbreitung entsprechend nicht so groß ist, dann hilft es euch nicht.
Genau, also das Thema Bargeldverbreitung ist eigentlich so ein bisschen sekundär, solange Bargeld immer noch im Supermarkt akzeptiert wird. Solange quasi die Supermärkte immer noch Bargeld akzeptieren, dann haben sie immer gewisse Kosten, die dahinter liegen und dann kann man mit denen quasi Deals vereinbaren, dass sie doch diese bestehende Infrastruktur monetarisieren, die sie ja eh aufrechterhalten. Und selbst in Schweden zum Beispiel gibt es noch an jeder Kasse eine Bargeldoption. Ich schätze, dass es irgendwann vielleicht mal dazu kommen wird, dass die ersten Supermärkte wirklich kein Bargeld mehr akzeptieren. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch in Schweden der Fall sein. Da ist man jetzt ja unter 10% Bargeld. Also irgendwas um die 7-8 jetzt mit Covid. Aber selbst da existiert es noch. Also man muss immer so ein bisschen differenzieren. Tendenziell ist es für uns auch ganz gut, wenn es nicht allzu viel Bargeldnutzung noch im Markt gibt, also irgendwas so um die 20-30%. weil das bedeutet letztendlich, dass signifikant Geldautomateninfrastruktur abgebaut werden muss, weil es sich einfach nicht mehr rechnet. Und je weniger Automaten es gibt und je weniger Filialen es gibt für den Endverbraucher, desto attraktiver wird natürlich immer unser Netzwerk, weil es ja immer ein Verhältnis ist zwischen wie viele Filialen haben wir, wie viele Bankfilialen und Geldautomaten gibt es denn generell in dem Land. Mhm,
genau. Jetzt habt ihr seit 2019 die Glory Group mit 53% als Anteilseigner dabei. Ist das ein strategischer Einfluss für euch, der euch dazu bewegen würde, dann auch in den asiatischen Markt einzudringen? Oder auch, dass euer neuer Partner jetzt, Junichi Takemura, der war ja ehemals bei der Glory Group, jetzt dabei mit an Bord ist?
Ja, also Glory, wer die nicht kennt, die prozessieren, also die machen quasi Bargeld-Einzahlungsmaschinen, also Hardware. Wo findet man diese Hardware? Man findet die bei Supermärkten, also wenn man zum Beispiel beim DM hinten am Abend seine Kassenschublade ausleert, dann leert man die quasi in so eine Maschine, die rattert dann durch und zählt quasi vollautomatisiert, wie viel Bargeld hatte ich in meiner Kasse. Als ich noch damals beim Kaiser Tengelmann gearbeitet habe, haben wir das noch manuell gezählt. Mittlerweile gibt es da Maschinen für. Das Gleiche machen die auch auf der Bankenseite. Das heißt, wenn man irgendwie in eine größere deutsche Bank reinläuft und dort eben dann Bargeld einzahlt, dann sind eben große Maschinen im Hintergrund, wo man das Bargeld reinwirft. Und das sind eben Glory-Maschinen. Also sie sind mit Abstand der größte Player in diesem Bereich und machen das auch weltweit. Also um ein kurzes Gefühl zu geben, sind irgendwie mehr als 10.000 Mitarbeiter und machen, glaube ich, grob 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und sind auch auf allen Kontinenten vertreten. Da die natürlich aufgrund ihrer langen Historie, und diese Firma existiert seit über 100 Jahren, Kooperation mit allen großen Banken hat und fast allen großen Supermärkten, war das natürlich eine strategisch spannende Geschichte, wenn die potenziell bei uns investieren. Die haben extrem viele Kontakte und können uns sowohl in Europa, aber eben auch gerade, weil wir vorhin auch außerhalb Europa besprochen, dort extrem weiterhelfen und eben die ersten Termine verschaffen. Und dann muss man halt immer schauen, funktioniert das Modell in dem Land, ja oder nein. Zum Thema Asien, das hat jetzt erstmal keinen Fokus, Stand heute. Nichtsdestotrotz, die sind natürlich in dem Bereich auch extrem stark, also würde es sich potenziell eines Tages auch mal anbieten.
Wenn wir aber nochmal auf DACH oder Deutschland jetzt auch schauen, gibt es denn auch noch weitere, ich meine, euer Geschäftsmodell hat sich ja wirklich massiv erweitert. Wir beide haben uns kennengelernt schon vor einigen Jahren, da war das noch viel enger gefasst, das, was ihr angeboten habt. Gibt es noch weitere Expansionsgedanken denn jetzt auch regional? Oder sagst du, jetzt ist eigentlich ein Umfang entstanden, der nur noch weiter in die Breite, also regional gesehen, in die Breite getragen werden soll und nicht mehr inhaltlich erweitert?
In Deutschland? Mhm. Also in Deutschland bieten wir mit Abstand am meisten Services an. Also der Grundservice wird immer bleiben, quasi das über das Barcode-basierte Ein- und Auszahlen. Und darüber hinaus launchen wir eigentlich die meisten neuen Produkte, ob es eben dann ein Payment-Service mit Alipay ist oder ob es eben Geschenkgutscheinkarten sind zu Spotify, Netflix und so weiter. Eigentlich immer als erstes in Deutschland meistens. Warum? Weil wir halt die meisten Handelspartner hier in Deutschland haben. Wir haben insgesamt über 12.000 Filialen live mit eigentlich fast allen großen Handelsketten. Und dementsprechend ist es natürlich hier immer am attraktivsten, weil man natürlich am meisten Volumen von Tag 1 schieben kann. Werden weitere Services dazukommen? Sicher. Also es gibt viele Ideen, die wir immer wieder diskutieren. Man sieht das schon so ein bisschen auf der Via Fintech, ob man das potenziell auch fürs Remittance-Geschäft nutzen könnte. Also das gesamte Western Union-Thema. Hat man aber die Herausforderung eines KYC im Stores. Muss man halt schauen, mit welchen Handelspartnern man sowas umgesetzt bekommen kann. Aber da gibt es auch ein paar innovative Lösungen. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man über diese Barcodes nicht eines Tages auch einfach eine Zahlungstransaktion durchführt, anstatt eben nur eine Ein- oder Auszahlungstransaktion. Also es gibt viele Ideen, die man entwickeln kann. Wir haben auch eine Lösung live, wo man quasi über diese Barcodes Loyalty-Punkte erhalten kann bei der Firma Butni. Also ich sammle da irgendwie, was weiß ich, 500 Punkte und dann kriege ich 5 Euro. Und dieser 5-Euro-Voucher ist ein Via Fintech-Voucher. Das weiß kein Mensch, aber es ist so. Und da ist eben besonders einprogrammiert, dass man den eben nur bei der Firma Butni einlösen kann und auch nur gegen Ware verrechnen lassen kann, sich also nicht auszahlen lassen kann. Und da sieht man, dass es extrem spannend wird in den nächsten Jahren, was man auf die Kasse draufbringen kann. Wir glauben, dass tendenziell eine ähnliche Situation wird wie bei den PSPs. Und überlegen eigentlich, so eine Art Stripe-Adian zu werden, nur für die Kasse.
Und wenn ihr aber über neue Services nachdenkt, dann ist es ja total wichtig für euch eigentlich zu wissen, wer diese Services nutzt, wer also am Ende, ich sag mal, der Endkunde ist. Der bleibt euch aber ja eigentlich doch verborgen, wenn es über die Banken läuft, oder? Wie wisst ihr, habt ihr eine Vorstellung? Habt ihr Auswertung darüber, wer letztlich eure Nutzer sind?
Also du bist zu 100% korrekt. Also die Banken wissen es natürlich viel mehr im Detail als wir, weil die haben ja die kompletten Daten des Endverbrauchers inklusive der gesamten Historie. Wir sehen ja ausschließlich die Abhebung und die Einzahlung. Was wir machen regelmäßig, sind quasi Konsumentenbefragungen, also Leute, die quasi unseren Service genutzt haben oder eben auch nicht genutzt haben. Warum haben sie ihn genutzt? Was finden sie gut? Was finden sie schlecht? Also die Klassiker. Und was man da eigentlich rausfindet, ist, beim Abheben geht es einfach um den Convenience-Faktor, es möglichst entspannt um die Ecke machen zu können. Viele finden es auch sehr attraktiv, dass es eben über Smartphone läuft, weil durch Apple und Google Pay die gewisse Klientel fast nicht mehr den Geldbeutel mitnimmt. Und wenn ich ihn halt nicht mehr habe, dann habe ich meine Karte auch nicht dabei, dann wird es natürlich mit dem Abheben schwieriger. Das ist so der Klassiker im Abhebebereich. Im Einzahlungsbereich ist relativ divers. Da fängt das an mit den typischen Geldgeschenken, Weihnachten, Ostern, über Verkäufe von irgendwelchen, was weiß ich, auf Ebay, ich verkaufe mal einen Stuhl etc., bis über wirklich klassische Bargeldberufe, Friseur, Handwerker, Taxifahrer, die Trinkgeld etc. am Ende des Tages über diese Barcodes einzahlen auf ihr Konto. Warum? Weil die logischerweise ja Miete, Versicherungen und Co. über ihr Konto bezahlen und nicht in Cash.
Das heißt aber, in Summe ist es im positivsten Sinne sehr heterogen, eure Kundschaft.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Und sie hängt natürlich auch extrem am Use Case und an der jeweiligen Bank. Ja, eine Challenger-Bank hat im Normalfall eine andere Klientel als eine Retail-Bank. Nichtsdestotrotz funktioniert es in allen Segmenten. Also wir haben jetzt noch nicht ein Segment gefunden, wo es irgendwie weniger Transaktionen gegeben hätte. Was immer entscheidend ist, ist, wie viele Kunden der jeweiligen Bank haben wirklich die App. Da muss man halt immer sagen, ist natürlich bei Challengern immer zu 100%, weil ich komme ja nur ans Konto, wenn ich die App wirklich habe. Und bei klassischen Banken ist es halt häufig noch so, dass es eher ein geringerer Prozentsatz ist. Das wird aber in den nächsten Jahren sicherlich extrem steigen, weil die Banken da auch immer bessere Apps auf den Markt bringen.
Mhm. Jetzt expandiert ihr, wie wir gehört haben, fleißig. Und diese schnelle Expansion ist ja was, wo Vapiano zum Beispiel zuletzt über gestolpert ist. Wie stellt ihr denn das sicher, dass ihr im richtigen Tempo wächst und auch gesund?
Ja, ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Ist zu schnell, zu langsam. Learning ist auf alle Fälle. Man sollte es früh genug angehen, weil man hat schon sehr lange Zyklen, bis man wirklich ein Land live stellen kann, weil man muss ja erstmal einen Supermarkt überzeugt bekommen, man muss in die Kasse integrieren. Also es ist kein Projekt, wo man jetzt einfach mal in 2 Monaten live gehen kann, gar kein Fall. Und es muss natürlich auch ein gewisses Volumen dahinter stehen, damit sich das überhaupt lohnt. Es ist eigentlich eine Mischung aus Market Research, bevor man in den Markt geht, dann wirklich mit den Leuten vor Ort sprechen, welches Volumen kann man realistischerweise abwickeln und dann sich eben dafür oder entgegen entscheiden. Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass es schon ein Asset-Light-Modell ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn wir in ein Land gehen, sagen wir mal Polen, dass wir dann da direkt 50 Mitarbeiter bräuchten, sondern wir starten normalerweise sehr lean mit einer Person, die mit den Key-Stakeholdern spricht. Und sollte sich dann eben ein Case ergeben, dann kommen weitere Personen hinzu und wir eben nicht, dann würde man potenziell sich eben auch wieder zurückziehen.
Mhm. Und insgesamt steht ihr aber ja jetzt in unmittelbarem Geschäft mit den Banken. Zurück zu unserem Podcast hier. Wo seid ihr jetzt in Konkurrenz zu Banken und wo seid ihr in Kooperation?
Also ich glaube, wir sind in gar keinem Bereich im Bereich Konkurrenz zur Bank, sondern wir sind ein ganz normaler Dienstleister für Banken, der ihnen eben ein zusätzliches Netzwerk an 12.000 Filialen in Deutschland und insgesamt 20.000 Filialen in ganz Europa zur Verfügung stellen kann. Man kann das wahrscheinlich am ehesten noch vergleichen mit jeglichen Schemes, die ja auch ein gewisses Netzwerk an Annahmestellen zur Verfügung stellen. Man integriert das dementsprechend und dann gibt es quasi in Sachen Fee-Struktur immer eine Gebühr pro Transaktion und wir teilen uns die dann wiederum mit dem jeweiligen Supermarkt. Also wir sind ein ganz klassischer Dienstleister für Banken.
Okay, aber das heißt, wenn du jetzt eure Unternehmensentwicklung anguckst, seid ihr doch schon stärker zum Banking gekommen, oder?
Ja, das war sicherlich eins der größten Learnings in den Jahren. Also wir haben ja angefangen mit diesem Online-Geschäft. Dann kamen relativ schnell viele, sage ich mal, Energieversorger, Versicherungen, was man nicht unterschätzen sollte, Wohnungsbaugesellschaften, Inkassounternehmen und so weiter und so fort dazu, die das quasi einfach als Alternative zum Überweisungsträger nutzen. Gerade wenn der Kunde das Konto überzogen hat, ist eigentlich der klassische Use Case. Und dann kam eben mit dem Aufkommen der Challenger-Banken das Thema auf, Geld, Bargeld ist teuer für Challenger-Banken, weil die ja meistens keine eigene Geldautomateninfrastruktur haben. Das heißt, die bezahlen eine Gebühr pro Abhebung meistens an die Schemes, also an Master oder Visa. Und dann geht davon wiederum ein Teil an den Geldautomatenbetreiber. Und da die Challenger relativ schnell gespürt haben, dass doch mehr abgehoben wird, als sie ursprünglich in ihren Businessplänen hatten, gab es eben die Überlegung, kann man nicht über diese Barcodes eine kostengünstigere Abhebemöglichkeit erschaffen, die gleichzeitig auch, sage ich mal, für den Endverbraucher potenziell sogar more convenient ist, als nochmal 300 Meter zum Geldautomat zu laufen. Und da natürlich der Use Case, ich hebe Geld ab oder ich zahle Geld auf mein Konto ein, nochmal wesentlich prominenter in meinem Leben ist, als ich zahle mal eine Rechnung oder ich bestelle mal im Internet, ist es auch volumentechnisch so, dass der Banking-Bereich mit Abstand unser größter Bereich ist.
Und eigentlich ist es ja spannend, dass in Deutschland immer noch so wahnsinnig viel Bargeld genutzt wird, auch wenn es jetzt sich mit der Pandemie ja schon ein bisschen verändert hat. Aber vielleicht gutes Stichwort auch, hat das eigentlich euer Geschäft verändert, die Pandemie?
Die Pandemie hat zwei Sachen gebracht. Es gab eine temporäre Verringerung der Einzahlungsvolumina. Warum? Weil eben viele bargeldnahen Jobs, Fotografen, Freelancer, Taxifahrer und so weiter einfach weniger Umsatz gemacht haben. Wenn sie weniger Umsatz machen, zahlen sie logischerweise auch weniger ein. Das hat sich aber jetzt eigentlich komplett, sage ich mal, wieder rausgewaschen. Bei dem Thema Banken ist es eher so, dass sehr viele Digital- und Challenger-Banken fanden das System schon immer super smart und haben gesagt, das ist auf alle Fälle was, was wir brauchen, weil es einfach auch die Stickiness erhöht bei unserer App. Aber eben auch zunehmend immer mehr Retailbanken, und das ist wirklich ein Ergebnis der Pandemie, gesagt haben, ja, wir haben eine eigene Infrastruktur mit Filialen und Geldautomaten, aber wir wissen ganz genau, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren wir das strukturell reduzieren werden oder zumindest auch nicht ausweiten werden. Und vielleicht ist ja dieses Via Cash-Netzwerk mit den 12.000 Filialen der ideale komplementäre Partner für uns, der idealerweise natürlich im ländlichen Raum, wo wir uns vieles abdenken oder vielleicht auch den einen oder anderen Whitespot, den wir noch auf der Karte haben, sodass wir unseren Kunden zumindest sagen können, wenn wir uns aus der Fläche zurückziehen, dass wir immer noch viele Anlaufpunkte haben, wo man eben kostenlos Bargeld abheben oder eben auch einzahlen kann.
Das heißt zusammengefasst, obwohl die Bargeldsumme theoretisch sinkt, weil jetzt mehr Leute doch nach und nach online bezahlen, spielt es euch am Ende trotzdem in die Karten, über alles betrachtet, weil eben dadurch auch dieser Effekt der Filialschließung etc.
Ja, also man sieht es in Deutschland, wir haben 60.000 Geldautomaten und die sind relativ stabil. Und du beschreibst ja eigentlich einen Effekt, der relativ transparent ist. Also wir haben sicherlich über die letzten 10 Jahre 10-20% Bargeldnutzungsvolumen verloren. Also als ich angefangen habe, lagen wir irgendwie so bei 55-60% aller Transaktionen, die im Handel bezahlt wurden, volumenbasiert waren Cash. Wir sind heute so bei 40%, also signifikant weniger. Nichtsdestotrotz 40% unterschätzen auch viele immer noch viel. Wenn man es transaktionsbasiert ansieht, sind es sogar immer noch um die 60-70%. Nichtsdestotrotz ist die Geldautomateninfrastruktur relativ stabil geblieben. Bedeutet im Umkehrschluss, es muss weniger Bargeldabhebungen gegeben haben über die Jahre oder maximal stabil geblieben sein. Und wenn man sich das nochmal als Outlook gibt, wird es tendenziell abnehmen. Das bedeutet wiederum, je weniger Abhebung so ein Automat macht, desto teurer wird eigentlich die Transaktion pro Transaktion. Und das würde natürlich bedeuten, dass man entweder dann das Teure an den Kunden weitergeben muss, was man im Normalfall nicht machen will, oder dass man eben potenziell ein bisschen Infrastruktur abbaut und aus eben den Fixkosten der Automateninfrastruktur variable Kosten macht. Jedes Mal, wenn halt ein Endverbraucher es nutzt, fällt eine Gebühr an, aber ich zahle jetzt nicht per se für meine 10.000, 20.000 Automaten pro Jahr.
Ja, ja. Und ganz konkret vielleicht auch nochmal das Angebot in der Stadt Köln. Da kann man Knöllchen begleichen auch. Ich finde es immer ein schönes, anfassbares Beispiel. Kannst du zum Beispiel sagen, wie groß ist jetzt der Einsparungsaufwand, den die in der Verwaltung sparen, dadurch, dass sie das jetzt mit euch zusammenarbeiten. Weißt du sowas? Kennst du solche Zahlen?
Also bei der Stadt Köln war es, glaube ich, kein Cost-Saving-Case, sondern eher ein Convenience-Case, wo es quasi darum ging, Knöllchen sind halt sehr niedrige Beträge im Schnitt, also sind immer 10, 15, 20 Euro. Die IBANs sind relativ lang, das nervt viele Leute, die einzugeben. Fast jeder Deutsche geht 2 bis 3 Mal die Woche zum Einkaufen. Wenn er da einfach seinen Barcode mitnehmen kann, kann er ihn einfach drüber ziehen. Er muss es ja auch übrigens nicht mit Bargeld bezahlen, er kann es ja auch mit Karte vor Ort dann bezahlen. Und ist für die halt dann einfach ein Convenience-Case. Was ein Cost-Savings-Case im Bereich öffentliche Hand war, war die Bundesagentur für Arbeit, weil dort gab es ja quasi immer noch, ich glaube, über 1000 Stellen, die quasi Bargeld ausgegeben haben an Leistungsempfänger. Das sind quasi Notleistungen, wenn jemand mal ein bisschen mehr Geld braucht, als er eigentlich budgetiert hatte für den Monat, geben die quasi, historisch haben die Schecks ausgegeben der Postbank. Mittlerweile geben die eben primär unsere Barcodes aus. Und das macht es natürlich wesentlich effizienter. Die hatten nämlich teilweise sogar noch eigene Barkassen in jeder Behörde. Und dann kann man sich ja überlegen, da muss es ja einen geben, der holt das Bargeld am Morgen, da muss irgendein geben, der es verwaltet. Dann hat man natürlich die Überfallsrisiken noch und so weiter und so fort. Und das hat es natürlich wesentlich effizienter gemacht.
Wenn wir über große Bargeldmengen nachdenken, sind wir aber natürlich auch immer beim Thema Geldwäsche. Wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht missbraucht werdet für kriminelle Machenschaften?
Ja, also jede Transaktion bei uns ist ja zu 100% nachvollziehbar. Das heißt, wenn ich jetzt eben, also Geldwäsche ist im Normalfall eine Einzahlungstransaktion, keine Auszahlungstransaktion. Wenn ich eben einzahle, dann zahle ich ja auf ein gewisses Konto immer ein. Das ist ja bei uns so. Man kommt nur an die Barcodes ran, indem man sich A, in seine Banking-App einloggen kann. Also man braucht die Zugangsdaten. B, braucht man im Normalfall eben noch einen PIN. Also man hat immer 2-Faktor-Authentifizierung auf so einen Barcode drauf. Dann zahle ich wiederum ein. Und dann habe ich das Geld auf meinem Konto. Die Einzahlungstransaktion ist aber auch maximal 1000 Euro gedeckelt, also 999,99. Das heißt, wenn ich da signifikantere Beträge einzahlen möchte, muss ich quasi zum Beispiel 10 Tage in Folge 1000 Euro einzahlen, wäre ich bei 10.000 Euro. Wir wiederum, als auch die Banken, haben Monitoring-Tools da drauf laufen. Das heißt, sollte es jemand geben, der höhere Volumina einzahlt, dann fällt der ja relativ schnell auf, weil es ja immer dieselbe IBAN wiederum ist. Das heißt, immer eine eindeutige Customer-ID bei uns. Und wir melden das dann der jeweiligen Bank. Schaut dir mal den Kunden 1, 2, 3, 4, 5 an. Die Bank wiederum kontaktiert dann den jeweiligen Kunden, weil es kann sehr gute Gründe geben für zum Beispiel höhere Bargeldeinzahlungen. Klassisches Beispiel ist Autoverkauf, Möbelverkauf, also die Klassiker. Wenn das so ist, dann ist alles in Ordnung. Sollte es mal den Fall geben, dass der Endverbraucher keinen guten Grund nachweisen kann, warum er denn die Summe X eingezahlt hat über den Zeitraum Y, dann eben gibt es eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung an den Zoll und potenziell eben auch Kontensperrung. Das obliegt aber zu 100% der Hausbank. Die Hausbank kann das komplett entscheiden. Also wenn ich jetzt Geldwäsche betreiben wollen würde, ist es mit die unklugste Variante, das Bargeld auf mein Konto einzuzahlen, weil dadurch bin ich zu 100% trackbar und jeder hat ja meinen Personalausweisdaten etc. dahinter. Also wenn ich wirklich mein Geld irgendwo unterbringen will, dann würde ich das definitiv nicht einzahlen, sondern tendenziell nutzen, ja, für, was weiß ich, Käufe von Rolex etc. Also unser System ist mit vielleicht das dümmste Mögliche, um das zu tun, weil du fällst sofort auf und da gibt es viel bessere Möglichkeiten, die Gelder irgendwie verschwinden zu lassen, als eine Cash-Einzahlung aufs Konto.
Okay, Grüße an alle Geldwäscher. Ja, hier gibt's noch ein paar gute Tipps. Sehr gut. Einer eurer ersten Investoren war ja Carsten Maschmeyer, den viele aus der Höhle der Löwen inzwischen gut kennen. Wie war das mit dem als Stakeholder?
Ja, extrem witzige Sache eigentlich. Also es kam, glaube ich, 2012 dazu. Wir haben damals seinen Investmentmanager, den Jörg Guschin, auf einer HTGF-Veranstaltung kennengelernt. Und der war von Anfang an super begeistert. Die wollten strategisch in Fintechs investieren. Herr Maschmeyer selber bezahlt fast ausschließlich in bar. Das würde man nicht denken, aber es ist wirklich so. Also er hat immer signifikante Beträge bei sich, weil er nicht trackbar sein will bei allen seinen Ausgaben über Karten. Und dementsprechend hat er es komplett von Anfang an verstanden. Er hat gesagt, das macht absolut Sinn für viele Leute weiterhin zumindest einen gewissen Prozentsatz ihrer Ausgaben über Cash laufen zu lassen und hat dann dementsprechend damals investiert.
Das ist ja tatsächlich spannend. Seid ihr denn eigentlich inzwischen profitabel?
Also als Gesamtfirma, als Gruppe heute nicht, nein. Das liegt aber auch primär daran, dass wir eben konstant expandieren und das Geschäftsmodell hat relativ hohe Setup-Kosten am Anfang, weil ich halt erstmal in das Personal investieren muss und halt in die Kooperation mit den Supermärkten und den Banken. Und dann wiederum refinanziert sich das Ganze ja über die Transaktionsgebühren. Und wenn man unseren Kernmarkt jetzt anschauen würde, nur Deutschland und jetzt mal das ganze andere, sage ich mal, schließen würde, was strategisch keinen Sinn macht, aber wenn man es machen würde, dann wäre Deutschland profitabel. Das ist aber im keinsten Fall unser Ansinnen heute. Das klare Ziel ist quasi, die Volumina weiter zu steigern. Mhm.
Prima. Dann würden wir jetzt mal nochmal zu dir persönlich kommen mit einer kleinen Schnellfragerunde. Du darfst gerne ganz kurz antworten, darfst es aber auch gerne ausführlich machen, so wie es dir in den Sinn kommt, ja?
Okay.
Wir starten mal. Sushi oder Weißwurst?
Sushi.
How I Met Your Mother oder Suits?
Schwierig, habe ich beides echt geliebt, aber ich würde mich für Suits entscheiden.
Hemd oder T-Shirt?
Ganz klar T-Shirt.
Zug verpassen oder schwarz fahren?
Ich hoffe, meine Mama hört nicht zu, schwarz fahren.
Haare im Lockdown selbst geschnitten, ja oder nein?
Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich habe wirklich extrem gelitten und ich war wirklich dann an Tag 3 oder so beim Friseur. Ich bin bei Treatwell reingegangen und habe berlinweit nach einem Termin am Dienstag gesucht und habe dann einen gefunden. Es war wirklich schlecht, wie zu erwarten, aber es war dann gelöst.
Angenommen, die Pandemie ist morgen vorbei. Was machst du als erstes?
Ich schätze, ich würde direkt in Urlaub fahren, weil ich das wirklich extrem vermisse. Also ich habe, glaube ich, seit 1,5 Jahren keinen Strand und kein Meer mehr gesehen. Und ich würde wirklich so, so, so gerne es endlich wiedersehen.
Buch oder Podcast?
Podcast.
Spontan oder geplant?
Spontan.
Und als letztes, in welchem Sport wärst du gerne Profi?
Ja, das war ein großes Ziel von mir. Ich wäre gerne Fußballprofi geworden, aber das hat dann schon relativ früh in der DC-Jugend gab es klare Signale, dass das nichts wird. Von der ersten in die zweite, von der zweiten Stamm auf die Bank. Und dann ist selbst mir eingeleuchtet, dass das wohl nichts mehr wird in meinem Leben.
Aber ich habe gelesen, du warst Teilnehmer an der WHU Euromasters. Wie läuft denn das ab? Welche Sportart hast du da mitgemacht?
Ja, ich war da Organisator. Also ich habe mit dem Fußballteam gespielt, aber grundsätzlich war ich Organisator und ich war damals für die Sponsoren zuständig, weil das finanzierte sich quasi über so Stände. Und das war wirklich horrible, weil damals, das war, glaube ich, das Jahr 2008, 2009 und ich war Sponsoring-Verantwortlicher und keine Firma wollte irgendwie in Studentenanwerben investieren. Diese Stände kosten da irgendwie, was weiß ich, 5.000 bis 20.000 Euro. Und das war eine sehr harte Schule. Also ich habe, glaube ich, über 400 Firmen cold angerufen. Ich habe damals Praktikum in Tokio gemacht. Das heißt, ich musste immer so ein bisschen aufpassen auf die Zeitverschiebung. Und am Ende haben wir es dann mit Biegen und Brechen hingekriegt. Aber es war wirklich sehr, sehr schwierig, da Gelder zu raisen.
Mhm. Insgesamt vielleicht nochmal zu deiner Zeit in der WHU. Würdest du sagen, die hat dich in deiner Gründungsidee schon irgendwie beeinflusst? Also ist die WHU so eine Art Kaderschmiede für Startups? Man hört doch ja, dass viele daherkommen.
Extrem. Gar nicht so dahingehend, dass man jetzt sagt, du musst das machen oder das ist der einzige Weg, sondern es kommen halt gefühlt alle 2 Wochen erfolgreiche Gründer und stellen vor, wie es eben bei ihnen gelaufen ist, auch mit diesen ganzen Herausforderungen. Also 9 von 10 Tagen bei einer Gründung sind eher schlecht als gut und zeigen das auch ganz transparent. Nichtsdestotrotz zeigen sie einem immer wieder auf, Jungs, klar, ihr könnt potenziell zu irgendwelchen Beratungen, Investmentbanken, Corporates etc. gehen. Aber wenn ihr irgendwie Anfang, Mitte 20 seid, ihr habt normalerweise noch keine wahnsinnig großen Verpflichtungen, ihr lebt noch nicht auf großem Fuße. Wenn ihr 4 bis 5 Jahre in eine Firma steckt, dann macht es doch in euren 20ern. Und selbst wenn das jetzt schief geht, und das muss ich wirklich sagen, das kann ich bestätigen, weil in meinem Jahrgang gingen einige Sachen auch schief, alle von denen haben extrem gute Karrieren hinten raus noch gemacht. Also ich kann das immer nur wieder, wenn ich selber an Unis bin, betonen, traut euch, ihr lebt im Normalfall auf irgendwie 500 bis 1000 Euro Kostbasis im Monat. Auf diese Kostenbasis ist es extrem schwierig zu kommen, wenn man Mitte 40 ist.
War es denn immer dein Plan, selbstständig zu werden?
Eigentlich nicht unbedingt, sondern es ist dann so ein bisschen gereift über die Uni-Zeit. Ich war ja auch in der Beratung bei Roland Berger, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Nichtsdestotrotz war es jetzt nicht so, dass ich Teufel komm raus hätte gründen wollen. Es ist damals eben in einem Unikurs einfach entstanden. Also wir mussten eine Geschäftsidee entwickeln, wir mussten einen Businessplan bauen, wir mussten einen Pitch-Deck bauen. Und das mussten wir unserem Uniprof präsentieren. Und in dieser Vorlesung saßen dann eben auch Business Angels und der HTGF. Und wir haben das damals gewonnen und der HTGF meinte dann auch direkt, ja, also wenn ihr Lust hättet, wir wären bereit, da 500.000 Euro zu investieren. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht. Und potenziell nehmen wir jetzt nicht die Angebote an, die auf dem Tisch liegen, sondern lass uns das doch jetzt mal 12 Monate versuchen und mal schauen, wo das endet.
Ja, cool. Hast du denn trotzdem auch mal über das Aufgeben nachgedacht? Gab es Momente?
Aufgeben wirklich so weit war es nicht, aber es gab schon sehr, sehr düstere Tage. Also es gab zum Beispiel ganz am Anfang, haben wir ja verzweifelt versucht, einen Supermarkt zu suchen und keiner wollte das machen, weil jeder gesagt hat, naja, wie viel Kunden bringt ihr uns denn? Wie viel kaufen die denn wirklich in den Filialen ein? Wie ist der Prozentsatz zwischen Bestandskunden und Neukunden? Das waren so die ganzen Gegenargumente und wir müssen das in die Kasse integrieren. Und das Problem an diesem Service ist ja, wir können das ja nicht einfach nur in München pilotieren. Das funktioniert ja nur, wenn das deutschlandweit klappt. Weil sonst ist das einfach zu klein. Und ich weiß nicht, wie viele Absagen ich bekommen habe. Sicher 50 bis 70. Wir waren damals mit einem Discounter super, super weit, haben die gesamten Verträge ausgetauscht. Und auf einmal gab es eine Geschäftsführungsentscheidung. Nein, wir machen es nicht. Und wir hatten gar keinen Lead mehr. Und dann waren wir so desperate, dass wir dann damals alle Geschäftsführer sowohl mit handschriftlichen Briefen als auch eben mit E-Mails nochmal kontaktiert haben, weil wir einfach nicht aufgeben wollten. Und einer Geschäftsführer damals vom DM-Drogeriemarkt hat sich dann wirklich gemeldet und hat gesagt, gut, ich gebe dir mal 30 Minuten, weiß ich noch, zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr, das war so gar nicht meine Zeit am Morgen. Und dem habe ich dann alles erzählt und der fand das dann eigentlich relativ klug. Und der Marketingleiter von DM, der das dann damals abgelehnt hat und gesagt hat, nein, das ist noch nichts für mich, war dann im Zweitmeeting auf einmal Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, super gute Idee, das macht auf alle Fälle Sinn. Also man sieht dann leider ab und zu schon, dass man mal oben anklopfen muss, damit man wirklich eine Chance hat, auch mal ein riskanteres Projekt vielleicht hinzubekommen. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig.
Und trotzdem, plauder doch nochmal aus dem Nähkästchen. Was war denn so eine der Herausforderungen, die besonders groß war, wo du sagst, sie bringt dich heute noch zum Schmunzeln oder da ist echt was auch mal schiefgegangen oder besonders lustig gelaufen?
Ach, es gab, glaube ich, tausende Fälle. Also es gab sicherlich den Fall, den ich gerade beschrieben habe. Also kein Supermarkt wollte es machen. Dann haben wir natürlich auch gesehen am Anfang, wir hatten lauter so Mini-Online-Shops, dass man da einfach kein Volumen drauf kriegt, das war dann auch immer ganz witzig. Dann das Ausschreibungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit war, glaube ich, eins meiner größten Learnings. Das ist natürlich, dass eine Behörde, dessen Umfangs wirklich auf eine Lösung wie unsere geht, das ist ein Riesenrisiko für alle Beteiligten, die da in dem Prozess sind. Und dass wir damals das gewonnen haben und dementsprechend jetzt auch viele andere Städte, ja, wie Köln, es gibt noch einige andere, die auch über uns prozessieren. Es gibt im Behördenbereich ein riesiges Volumen und ich weiß noch, als wir da hingefahren sind, die gesamte Nacht haben wir an diesem Pitch-Deck durchgearbeitet und das wurde dann eben vor Ort präsentiert. Ich bin mir sicher, dass wir mit Abstand die besten Unterlagen dort eingereicht hatten. Wir hatten sicherlich auch einen sehr kompetitiven Preis, was sicherlich bei einer Behörde auch immer sehr entscheidend ist, aber halt auch einfach das digitalste Produkt. Und die Leute, das muss ich echt als großes Kompliment an die weitergeben, man kriegt selten Lob in so einer Behörde und meistens nur Schelte, wenn was nicht klappt. Und die sind dann wirklich dabei gewesen und gesagt, okay, wir machen das jetzt mit euch. Und dann war auf der Supermarktseite das natürlich auch nochmal super witzig, mit allen das durchzudeklinieren, das wirklich runterzurechnen, funktioniert das? Welche Volumina auf welchen Store? Dann kriegt man ab und zu mal einen panischen Anruf irgendwie um 10 Uhr von dem einen oder anderen und sagt, Achim, das funktioniert alles nicht. Und jetzt in der Praxis klappt es, ja. Also es gab viele, viele Bedenken, aber in der Praxis hat es sehr gut geklappt.
Sehr gut. Nun habt ihr inzwischen ja über 80 Angestellte schon. Und du bist damit wirklich auch für den Lebensunterhalt von vielen Menschen unmittelbar verantwortlich heute. Löst es Druck bei dir aus?
Ja, ich würde schon sagen, dass das sehr relevant ist, weil man muss kurz differenzieren, es sind nicht 80 Festangestellte, sondern wir sind so um die 60, 65 Festangestellte und der Rest sind quasi Freelancer, Praktikanten und so weiter. Aber es ist mittlerweile eine sehr stattliche Firma, würde ich mal sagen, irgendwie so ein KMU-Bereich, werden wir offiziell sicherlich. Und wir haben halt extrem sehr, sehr viele smarte Leute, auch international geheiert. Und wir versuchen wirklich alles, dass wir einen gesunden Mix aus Umsätzen und Kosten hinbekommen. Das kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut hin und deswegen können wir schon beruhigt schlafen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist ein sehr profitables Geschäftsmodell, wenn es eben erstmal läuft. Und das gibt einem dann schon ein bisschen Ruhe. Auch, dass man jetzt sieht, dass die ersten internationalen Märkte, zum Beispiel Italien, funktioniert extrem gut, weit über allen Plänen, die wir damals hatten. Und das zeigt einem doch eindeutig, dass da extrem viel Potenzial ist. Und deswegen glaube ich, dass wir auch langfristig die Mitarbeiterzahlen halten können.
Mhm. Und dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Was reizt dich denn selber persönlich jetzt auch bei Via Fintech zu bleiben und nicht zu verkaufen? Du könntest wahrscheinlich ja mit dem, was du jetzt aufgebaut hast, auch viel Geld machen und sagen, so, hier, nehmt es hin, ich mache was Neues.
Ja, also die Überlegung gab es natürlich schon, letztendlich das deutsche Geschäft potenziell zu verkaufen und die Internationalisierung in andere Hände zu geben. Es hat dann sich alles so ein bisschen gezogen in der einen oder anderen Finanzierungsrunde und sobald man halt die Daten dann sieht, und damals waren eben die Daten aus Italien dann der ersten Monate da, und halt sieht, okay, krass, da geht richtig Volumen, jetzt rechnen wir das mal hoch, das ist erst eine kleinere Bank, wenn wir da irgendwie 3-4 Banken in dem Markt nur gewinnen, welches Volumen können wir da abwickeln? Und dann rechne das doch nur mal 6 Länder und in jedem Land von mir aus 3, 4, 5 Banken und irgendwie 1, 2 größere Händler, dann kommst du auf folgenden Wert, in welcher Zeit werden wir das realistischerweise hinkriegen? Das reizt mich extrem und ich bin tief der Überzeugung, dass es eine zunehmende Europäisierung der Bankenlandschaft geben wird. Das sieht man schon im Digital-Challenger-Umfeld. Und dann zieht auch extrem unser Argument eines europäischen Netzwerks. Also wenn ich nicht mehr nur in Deutschland oder nur in Österreich tätig bin, weil dann profitiere ich natürlich von den Filialen in ganz Europa und dann macht eine Anbindung natürlich noch mal mehr Sinn. Und da ich davon überzeugt bin, will ich das eigentlich ganz gerne noch miterleben.
Das klingt doch wieder nach einer Liebeserklärung heute ans Barzahlen. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht, Achim. Danke.
Danke dir, Bettina. Ganz liebe Grüße.
Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle 2 Wochen, jeweils am Dienstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.